Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Ja, ihr Lieben, ich habe zum Einstieg mal ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, weiß jemand von euch, was das für ein Tier ist? Bingo. Eine Gottesanbeterin, da kennt sich aber jemand, oder kennen sich einige sogar richtig gut aus. Nicht schlecht. Ja, das Tier heißt tatsächlich Gottesanbeterin und sie gehört zu den sogenannten Fangschrecken. Also das Ding ist auch nicht ganz klein, wie man sieht. Und den Namen Gottesanbeterin hat sie vermutlich bekommen, weil es so ein bisschen so aussieht, man sieht es da auf dem obersten Bild ganz schön, wie wenn sie so ein bisschen die Hände falten würde zum Gebet. Aber ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, was es mit dieser Gottesanbeterin auf sich hat und die Lebensweise von diesem Tierchen scheint nicht ganz so fromm zu sein. Ja, also sie scheint unter anderem zum Kannibalismus zu neigen. Ich führe das jetzt nicht weiter aus. Die es kennen, wissen, worum es geht. Und ich habe gelesen, dass sie sogar kleinere Vögel fressen kann, so Kolibris und so weiter, wo sie dann irgendwie durchs Auge geht und denen das Hirn raussaugt. Also es ist alles nicht ganz so nett mit diesem Tierchen, aber sie hat einen schönen Namen. Und dieser Name, da musste ich irgendwie dran denken, als ich über den Predigtext für heute nachdachte. Denn im Predigtext geht es auch um die Frage, was ist eigentlich wahre Gottesanbetung? Da geht es um eine wirkliche Gottesanbeterin und um die Frage, was macht eigentlich wahre Anbetung aus? Und auf unserer biblischen Entdeckungsreise zum Thema Gebet kommen wir heute zum Johannesevangelium und ich möchte uns lesen aus Johannes 4, die Verse 1 bis 26. Und was das mit der Gottesanbeterin zu tun hat, werden wir ja gleich sehen. Johannes 4, 1 bis 26. Der Herr nun verließ Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, obwohl ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden pflegen keinen Umgang mit den Samaritern. Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn lebendiges Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Ja, Lieben, immer wenn ich diese Geschichte höre, und ich kenne die schon aus Kindertagen von irgendwelchen Kassetten, wo die Geschichte erzählt wurde, immer wenn ich diese Geschichte höre, dann erscheint vor meinem inneren Auge unwillkürlich diese klassische Western-Szene, wo zwei mit geladenem Colt einander gegenüberstehen in der flirrenden Mittagshitze. High Noon, 12 Uhr mittags, die Zeit der endgültigen Entscheidung auf Leben und Tod. Vielleicht habt ihr dieses Bild auch vor Augen. Und es ist genau 12 Uhr mittags, als Jesus in die Stadt Sychar kommt. Das alttestamentliche Sichem, heute Nablus im Westjordanland. Es war um die sechste Stunde, notiert der Evangelist. Die sechste Stunde, das ist nach damaliger Stundenzählung eben die Mittagszeit. Da beginnt normalerweise eine mehrstündige Siesta. Da verlässt keiner freiwillig den Schatten seiner vier Wände. Und wer dennoch in der sengenden Sonne unterwegs ist, der muss triftige Gründe haben. Die Frau mit der verworrenen Lebensgeschichte traut sich offenbar erst dann aus dem Haus, wenn keiner mehr unterwegs ist, wenn sie nicht erwarten muss, jemandem zu begegnen. Und sie hat nicht damit gerechnet, dass sie heute die entscheidende Begegnung ihres Lebens machen wird. Dass sie heute dem begegnen wird, der ihre Rettung ist, dem Herrn. Noch ein einziges weiteres Mal ist im Johannesevangelium von der sechsten Stunde die Rede, nämlich am Karfreitag, wenn Pilatus Jesus als König der Juden hinstellt und zur Kreuzigung außerhalb der Stadt Jerusalem verurteilt. Die sechste Stunde verweist also auf die Stunde der Passion. Jesu Begegnung mit der Frau am Jakobsbrunnen steht unter dem Vorzeichen des Kreuzes von Golgatha. Und darum und insofern kann Jesus tatsächlich sagen, kommt das Heil von den Juden. Es kommt nämlich der Retter aus Zion. In dem dürstenden Jesus am Jakobsbrunnen spiegelt sich das Antlitz des Gekreuzigten, von dem Ströme lebendigen Wassers ausgehen, eine Quelle, die bis in das ewige Leben quillt. Geschafft von der beschwerlichen Reise über staubige Straßen, setzt Jesus sich an jenen Brunnen, den Jakob, der Urvater Israels, einst gegraben hatte. Und hier, am Jakobsbrunnen außerhalb der Stadt, kommt es zum Showdown zwischen diesem unbekannten bzw. uns bekannten einsamen Wanderer und dieser einsamen Frau, deren Namen wir nicht kennen. Der Evangelist verschweigt den Namen der Frau. Die Frau aus Sychar bleibt im besten Sinne des Wortes anonym. Der Evangelist schützt ihre Identität vor unseren vielleicht allzu neugierigen Blicken. Wir erfahren nur das Nötigste. Die Frau hat ein bewegtes Leben und sie gehört zur Religionsgemeinschaft der Samaritaner, die übrigens bis heute existiert. Die Samaritaner, die leben im Gebiet des damaligen oder des ehemaligen Nordreichs Israel. Sie sehen sich als Nachfahren der Stämme Ephraim und Manasse, also Nordreichsstämme. Vor allem aber betrachten die Samaritaner sich als die Bewahrer und Verfechter der unverfälschten israelitisch-mosaischen Tradition. Als Grundlage ihrer Religionsausübung anerkennen sie ausschließlich die ersten fünf Bücher Mose, und zwar in einer besonderen Textform, dem sogenannten samaritanischen Pentateuch. Also nur die ersten fünf Bücher Mose, das verbindet sie übrigens mit den Sadduzäern, auch die akzeptieren nur diese fünf Bücher Mose. Namentlich die zahlreichen religiösen Reformen und Neuerungen durch die judäischen Könige Hiskia und Josia vor dem babylonischen Exil und durch Esra und Nehemia nach dem babylonischen Exil lehnen die Samaritaner grundsätzlich ab. Also ein Großteil des Alten Testaments, würden sie sagen, hat für uns keine Bedeutung. Die Propheten nicht und die sogenannten Geschichtsbücher nicht. Nur die ersten fünf Bücher Mose, was dort steht, das ist verbindlich. Und dafür wurden die Samaritaner vom Tempel in Jerusalem ausgeschlossen. Können wir im Alten Testament nachlesen. Obwohl sie ebenfalls den Gott Israels anbeteten. Und damit war die Spaltung zwischen Juden und Samaritanern besiegelt. Nachdem die Samaritaner vom Tempel auf dem Berg Zion ausgeschlossen worden waren, verlegten sie ihr Heiligtum auf den Berg Garizim, von dem die Frau hier im Gespräch mit Jesus ja spricht, auf diesem Berg. Sie meint damit den Berg Garizim. Von diesem Berg aus war einst das ganze Volk Israels während der Eroberungen unter Josua gesegnet worden. Und dieser alte Segensberg Garizim, der ist bis heute das religiöse Zentrum der Samaritaner mit einer eigenen Gebets- und Opferstätte, mit einem eigenen Hohepriester und mit einem eigenen Festkalender. Und ich erzähle das, damit wir ein bisschen verstehen können, warum die Frau aus Sychar Jesus so reserviert begegnet. Sie sieht in ihm einen Juden. Und sie weiß, die Juden betrachten die Samaritaner als abtrünnige Sektierer, die man meiden muss. Umgekehrt werfen die Samaritaner den Juden vor, vom ursprünglichen Glauben eines Mose abgefallen zu sein und, noch schlimmer, die Samaritaner als die eigentlich Konservativen widerrechtlich vom Tempel in Jerusalem ausgeschlossen zu haben. Und dass dieser religiöse Streit sich auch auf das zwischenmenschliche Verhältnis auswirkte, das war damals nicht anders als heute. Und deswegen bemerkt der Evangelist ausdrücklich, denn die Juden pflegen keinen Umgang mit den Samaritanern. Aber jetzt Jesus. Er setzt sich darüber einfach hinweg. Jesus setzt sich darüber hinweg. Er ist eben nicht einfach ein Jude, wie die Frau zunächst annimmt. Er ist, wie die Frau allmählich zu ahnen beginnt, größer als unser Vater Jakob. Größer also als der Stammvater Israels, dem sowohl Juden als auch Samaritaner entstammen. Jesus ist aber auch mehr als ein jüdischer Prophet. Und so greift diese Frau zur letzten und höchsten religiösen Kategorie, die sie da noch in ihrem Fundus übrig hat. Das ist die Kategorie des Messias. Die Samaritaner erwarten für die Endzeit eine Art, ich sag mal so eine Art Superpropheten, einen zweiten Mose, der den ursprünglichen Glauben Israels wiederherstellen wird. Und dabei berufen sich die Samaritaner auf Gottes Zusage an Mose im 5. Mosebuch: Einen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Das hat die Frau im Hinterkopf und deswegen sagt sie zu Jesus: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Damit kommt die Frau der Wahrheit zwar näher, aber niemals nahe genug. Denn wer das Johannesevangelium bis hierher gelesen hat, der weiß, der hier am Jakobsbrunnen sitzt und mit dieser Frau aus Sychar redet, der ist der eingeborene Sohn vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Wer das Johannesevangelium bis hierher gelesen hat, der weiß, niemand hat Gott jemals gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat uns Aufschluss über ihn gegeben. Jesus ist also mehr als ein Prophet, mehr als ein zweiter Mose, mehr als der Messias. Jesus ist Gott von Art. Jesus steht auf einer Stufe mit seinem Vater, dem Gott Israels, dem Ich Bin, als der sich einst dem Mose im Dornbusch offenbarte. Jetzt, hier am Jakobsbrunnen, offenbart Jahwe sich in Gestalt seines Sohnes als der Mensch gewordene Gott Israels jener Frau aus Sychar. Ich bin's, der mit dir redet. Und damit bestätigt die Frau nicht einfach die Aussage der Frau, er sei der Messias. Er führt sie vielmehr zu der überwältigenden Erkenntnis, dass in ihm der Gott Israels, der Gott der Juden und der Samaritaner vor ihr steht. Eben der Ich bin. Ich bin. Mit diesen beiden Worten, Ich bin, enthüllt Jesus, wer er wirklich ist. Nämlich Jesus ist die leibhafte Gegenwart Gottes. Jesus ist der Herr. Und die ganze Erzählung steht ja unter diesem Vorzeichen, schon in Vers 1. Der Herr musste durch Samaria reisen. Und von diesem Ich bin fällt auch das entscheidende Licht auf jenes doch etwas merkwürdige Gespräch zwischen Jesus und dieser Frau. Hier sprechen eben nicht zwei Menschen miteinander, hier spricht Gott zu einer Frau. Und es erklärt zum einen das Unverständnis auf Seiten der Frau, wie zuvor schon auf Seiten des gelehrten Nikodemus im Kapitel davor. Und zum anderen lässt dieses Ich bin uns verstehen, warum Jesus mit einer einzigartigen Autorität sagen kann, welche Anbetung der Vater wünscht, nämlich sein Vater. Er allein, der Sohn, ist befähigt und befugt zu sagen, was wahre Anbetung ist. Er allein kennt den Vater und weiß darum, was dem Vater entspricht. Jesus ist nicht nur der Herr des Sabbats, wie er einmal sagt, das hatten wir ja in der Woche des gemeinsamen Gebets auch gesehen, Jesus ist auch der Herr des Gebets. Und darum lasst uns noch einmal auf das hören, was der Herr des Gebets über wahre Anbetung sagt. Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg, also weder auf diesem Garizim, noch in Jerusalem, auf dem Berg Zion, den Vater anbeten werdet. Die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist. Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Nicht der Ort der Anbetung ist entscheidend, ob das jetzt der Garizim ist oder ob das der Zion ist oder ob das hier in Zeitz ist. Entscheidend ist die Ausrichtung der Anbetung. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Gott ist Geist, das heißt, die Wirklichkeit Gottes ist eine andere Wirklichkeit als diejenige, die wir alltäglich mit unseren Augen und Ohren und mit unserem Verstand wahrnehmen. Nur Anbetung, die im Heiligen Geist geschieht und die damit an der Wirklichkeit Gottes teilhat, an der Wirklichkeit des Geistes, nur eine solche Anbetung kann Gott erreichen. Wahre Anbetung ist darum eine wirklich geistliche Angelegenheit. Wenn wir beim Beten die Augen schließen, dann zeigen wir damit im Grunde an, dass es beim Beten eben auf eine Wirklichkeit ankommt, die wir nicht sehen, die wir nicht sehen. Eben auf die unseren Augen verborgene Wirklichkeit Gottes. Ich hatte vor ein paar Wochen ja auch schon mal gepredigt zu 1. Korinther Kapitel 2, da wird das im Grunde nochmal ganz vertieft, was diese Wirklichkeit Gottes ausmacht. Aber damit tritt ja auch gleich umso schärfer das Problem vor Augen. Wir können uns die Wirklichkeit Gottes ja nicht so einfach aneignen und sagen, ja, jetzt switchen wir mal kurz in den Geist. Unsere Sinne sind von Natur aus nicht fähig, Gottes Wirklichkeit wahrzunehmen. Genauso wenig, wie wir mit unseren Augen und Ohren Ultraschall oder Infrarot wahrnehmen können, genauso wenig können wir mit unserem Geist die Wirklichkeit Gottes wahrnehmen. Wir bräuchten dazu eben schon den Geist Gottes. Und deswegen betont Jesus in dem nicht weniger denkwürdigen Vier-Augen-Gespräch im Kapitel davor mit dem jüdischen Gelehrten Nikodemus folgendes. Er sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen, die Wirklichkeit Gottes. Aber von Neuem geboren werden, aus Wasser und Geist geboren werden, aus Gott geboren werden, das sind die Formulierungen, die wir im Johannesevangelium finden. Das alles steht nicht in unserer Macht. Das können wir nicht machen. Einzig und allein Gott selbst kann dieses Wunder an uns und für uns und ohne uns vollbringen. Und Gott sei Dank, wir werden es hören, es ist vollbracht. Es ist vollbracht. Die gute Nachricht lautet auch hier in unserem Text, wo Jesus sagt, die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Es ist der Vater selbst, der sich die Anbeterinnen und die Anbeter zeugt, die er sucht. Anbetung, die Gott erreicht, ist nichts anderes als ein Echo des Evangeliums, mit dem Gott uns ins Leben ruft, wie Jesus einst den toten Lazarus. Es ist Gott selbst, der unsere Herzenssaiten, und wir haben heute ja ein Saiteninstrument, sehr schön, der unsere Herzenssaiten so zum Schwingen bringt, dass der dadurch ausgelöste Klang vor Gottes Ohren kommt, sein Ohr erreicht. Das bewirkt Gott durch sein Wort der Wahrheit, durch seinen Sohn, der die Wahrheit Gottes in Person ist, und durch den Heiligen Geist, der uns Jesus Christus vor Augen hält und eben damit in alle Wahrheit führt. Beten im Geist und in der Wahrheit heißt beten in Christus und mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und eben darum ist wahre Anbetung nichts anderes als ein Echo des Evangeliums. Ein Echo des Evangeliums. Wahre Anbetung speist sich aus dem Wort Christi. Sie ist im Grunde ein Widerhall des Redens Jesu zu uns. Wahre Anbetung beginnt zu Jesu Füßen, dort, wo wir wie Maria sein Wort hören. Anbetung kommt nicht weniger aus dem Hören als der Glaube, hatten wir letzte Woche in der Predigt. Anbetung und Glaube kommen beide aus dem Hören letztlich auf das Wort Christi. Denn Anbetung ist ja ein Ausdruck des Glaubens an den dreieinen Gott, ein Ausdruck des Vertrauens zu dem guten Hirten, der da sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden, und die sie gehört haben, werden leben. Als Jesu Schafe haben wir seine Stimme gehört und darum leben wir, ihr Lieben. Durch sein machtvolles Wort, durch sein Evangelium hat der Sohn Gottes uns zum Leben erweckt und uns zu Gottes Anbeterinnen und Gottes Anbetern gemacht, die den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und darum bewahre der Friede Gottes, der höher ist als unsere eigene Vernunft, eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.